Herzlich willkommen bei einer neuen Episode des Goldkind Podcasts. Mein Name ist Daniel Fürk und ich spreche heute mit Melanie Piegnitter. Die Österreicherin ist Mental- und Kommunikationstrainerin, psychologischer Coach, Bestsellerautorin und Podcasterin. In ihrem aktuellen Buch »Wenn das Kind in dir noch immer weint« geht es um alte Wunden und wie wir besser mit ihnen umgehen können. Ich spreche mit ihr über die Rolle des inneren Kindes im Erwachsenenalter und was bei Traumata und Nebenwirkungen aus der Kindheit helfen kann. An dieser Stelle auch noch ein Hinweis in eigener Sache. Die Goldkind-Stiftung bietet neuerdings auch Themensprechstunden an. Alle 3 Monate treffen sich hier Interessierte digital mit Experten und Expertinnen zu einem bestimmten Thema. Denn am Ende lassen sich Probleme gemeinsam oft einfacher lösen als alleine. Weitere Informationen zu den kommenden Sprechstunden und den dazugehörigen Themen gibt es unter goldkind-stiftung.de/themen-sprechstunde.
Das Zusammenleben ist nicht immer einfach. Besonders in Familien kann es immer wieder einmal schwierig werden. Das ist auch ganz normal. Im Goldkind-Podcast finden wir mit euch gemeinsam heraus, ab wann es nicht mehr in Ordnung ist, wann Grenzen überschritten werden und wie man sich in solchen Situationen helfen kann.
Liebe Melanie, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier zusammenschalten können, um ein wenig über das innere Kind und alles, was damit zusammenhängt, sprechen zu können. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön für die Einladung.
Du hast das Buch »Wenn das Kind in dir noch immer weint« geschrieben und es geht darum, wie man alte Wunden endlich heilen kann. Was ist denn eigentlich das innere Kind?
Ja, da gibt's so eine Definition dafür, die besagt, dass alles, was wir aus der Kindheit mitnehmen, und das ist relativ viel an Prägungen, an Erinnerungen, an aufgestauten Gefühlen, an Glaubenssätzen, an Werten, diese Ansammlung, das ist sozusagen der Anteil des inneren Kindes in uns. Und wie schon gesagt, er ist relativ groß. Man kann sich das ein bisschen so wie einen Schwamm vorstellen. Wenn man so einen Schwamm nimmt und ins Wasser wirft, dann saugt sich dieser in den ersten 10 Sekunden zu 90% mit Wasser auf. Und ungefähr so ist das in den ersten 7 Lebensjahren. Alles, was wir hören, alles, was wir gezeigt bekommen, alles, was wir sehen, übernehmen wir, saugen wir auf, wie der Schwamm das Wasser. Und über das 7. Lebensjahr hinaus, dann ist sozusagen nicht mehr sehr viel, vielleicht noch 10%, die wir dann noch aufnehmen. Und genau, deswegen ist dieses innere Kind so relevant für unser Leben.
Das heißt, eigentlich sollte ich mich irgendwann mal damit beschäftigen, was dieses innere Kind eigentlich mit mir macht. Oder muss ich das nur machen, wenn ich besonders schlechte Erfahrungen gemacht habe?
Ja, also ich bin kein Fan davon, dass man einfach sagt, so, ich gehe jetzt mal zu einem Therapeuten oder mache das selbst, dass ich einfach mal so in der Vergangenheit herumgrabe und mal schaue, was war denn in meiner Kindheit alles schmerzhaft. Das ist ja wenig zielführend. Es ist so, dass wir im Verlauf der Kindheit bis zum 18. Lebensjahr circa 180.000 negative Autosuggestionen hören. Das sind negative Sätze oder Verbotssätze, kennen wir, hören wir ganz oft Kindern gegenüber, die wir quasi mitbekommen. Und jeder dieser Satz ist eine potenzielle Verletzung. Das heißt, wenn wir anfangen zu versuchen, alle Verletzungen zu heilen, dann werden wir niemals fertig. Aber glücklicherweise ist es auch gar nicht notwendig. Ich sage immer, wir müssen uns nur die Verletzungen ansehen, die uns heute noch Probleme machen. Die Verletzungen, die heute noch brennen. Und das sind meistens so ein paar wenige, die einfach zu sehr, sehr starken Mustern, negativen Überzeugungen, Verhaltensmustern, die uns sabotieren oder auch so zu einer gewissen Wiederholung von schmerzhaften Situationen. Immer wieder dieselbe Verletzung, immer wieder derselbe Enttäuschung, immer wieder derselbe Misserfolg. Also wir müssen uns die Verletzungen ansehen, die genau dazu führen. Also im Prinzip sollte jeder im Hier und Jetzt beginnen und mal schauen, wo tut's denn in meinem Leben weh? Und mit hoher Wahrscheinlichkeit findet er dann eine Verbindung dieser Probleme zu seinem inneren Kind, zu dem damals, dass das schon irgendwann in der Kindheit entstanden ist.
Ich könnte mir vorstellen, dass gerade Verletzungen, die von Eltern kommen, ja ähnlich sind. Also im Sinne von, ich habe ja immer die gleichen Eltern im Normalfall. Das heißt, die haben vermutlich immer ähnliche Verhaltensmuster und verursachen ähnliche Verletzungen. Wie kommt es dann, dass manche wirklich so gravierend nachhallen, dass wir sie im Erwachsenenalter nach wie vor noch spüren und andere, die vielleicht von der Methodik her ganz ähnlich geartet sind, einfach keine Rolle mehr spielen?
Ja, das ist natürlich auch eine Frage der Individualität. Also wenn wir uns vorstellen, also viele, viele Mütter, die zu mir kommen in meine Kurse, die versuchen eigentlich, die haben so das Ziel, gar nichts falsch zu machen und ja, keine Verletzung bei dem Kind auszulösen. Und ich persönlich halte das gar nicht für richtig, weil wir werden ja unser ganzes Leben lang mit kleinen, größeren Enttäuschungen, Problemen, Verletzungen konfrontiert. Und wenn wir davon gar nichts in der Kindheit erlebt haben, dann haben wir auch gar keine Strategien aufgebaut, um mit solchen Verletzungen später umzugehen. Das heißt, für viele Verletzungen haben wir Strategien gefunden, die wir wahrscheinlich heute noch unbewusst leben, die uns, ja, die zielführend sind. Aber für manche Verletzungen haben wir Strategien gefunden, die wir auch heute noch leben, die aber eher selbst sabotierend sind. Ich nenne mal ein paar Beispiele, daran kann man auch erkennen, ob man vielleicht so ein verletztes inneres Kind hat. Das sind so das klassische Muster zum Beispiel, es allen recht zu machen, immer lieb und brav zu sein, ja. Wenn man noch heute dazu neigt, jedem recht zu machen, wenn man ganz schwer Nein sagen kann, wenn man immer allen gefallen möchte, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es irgendwo in der Kindheit, egal ob man sich erinnert oder nicht, eine bestimmte Verletzung gab, die ausgesagt hat, hey, du wirst nur geliebt, wenn du schön, brav, lieb und höflich bist. Und dann haben wir uns angefangen, natürlich zu verstellen. Wir haben eine Strategie gefunden, ne? Dann mache ich das. Dann bin ich immer schön brav, immer schön lieb. Und sag nie was dagegen, schluck alles runter, was mich ärgert. Und dann funktioniert das. Dann bekomme ich die Liebe. Das heißt, das war eine Strategie, die wir uns damals zugelegt haben. Für damals war sie sogar hilfreich, weil, hey, wir waren vielleicht ein 7-jähriges Kind. Wir hatten nicht viele Möglichkeiten. Aber wir haben sie mitgeschleppt und tun genau das noch heute. Und davon gibt es ganz viele Strategien. Also es gibt Strategien, die wir entwickelt haben, die uns helfen. Aber es gibt Strategien, die wir entwickelt haben, um mit dem Schmerz umzugehen, die wir heute noch ausführen, obwohl sie uns sabotieren. Und das ist zum Beispiel die schon erwähnte Harmoniesucht oder der Leistungsdrang. Diese Person, die immer etwas tun muss, die sich ganz schlecht fühlt, wenn sie mal unproduktiv ist, die noch immer versucht, etwas zu beweisen, um geliebt zu werden. Oder auch natürlich das Helfersyndrom. Vielleicht haben wir irgendwann in der Kindheit gelernt, wenn wir hilfreich sind, wenn wir gebraucht werden, hey, dann sind wir doch wertvoll für andere und haben deswegen heute noch ein Helfersyndrom. Aber auch Misstrauen, jeden mal generell zu misstrauen und sich nur auf sich selbst zu verlassen, ist so eine Strategie. Oder Flucht, gleich mal zu flüchten, wenn es ernst wird, wenn man Gefahr läuft, vielleicht verletzt oder abgelehnt zu werden. Oder wenn es laut wird, wenn es Konflikte gibt, einfach gleich mal wegzulaufen. Angriff ist auch so etwas. Ganz weit verbreitet ist natürlich auch der Perfektionismus. Der Perfektionismus ist nichts anderes als der Versuch, noch immer die Ich-bin-nicht-genug-Wunde zu schließen. Wir versuchen, perfekt zu sein, um diese alte Wunde, ich bin nicht gut genug, endlich zu schließen. Das ist der Ansatz eines Kindes. Ne? Irgendwer hat mir das Gefühl gegeben, ich bin nicht gut genug, also versuche ich, alles perfekt zu machen, denn dann bin ich ja vielleicht irgendwann mal gut genug. Und so gibt es eben einige Strategien, die genau das machen, nämlich die heute noch ein Brennen in unserem Leben verursachen, die heute noch zu Problemen führen, die eigentlich sogar fördern, dass wir diesen alten Schmerz, gegen den wir uns schützen möchten, immer wieder erleben.
Wenn ich jetzt merke, da ist irgendwas in mir und ich bin selbst in der Lage zu reflektieren, dass ich das in Bezug zu meinen Eltern, in Bezug zu meiner Kindheit, in Bezug zu dem Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin, setzen kann. Wo fange ich denn da an oder wie fange ich denn an, daran zu arbeiten? Und kann ich das überhaupt alleine oder brauche ich dann auch wirklich eigentlich immer externe Hilfe?
Also in dem Moment, wo eine psychische Erkrankung vorliegt oder man sich wirklich psychisch instabil fühlt, da würde ich immer einen Therapeuten aufsuchen. Ansonsten habe ich viele Menschen, die mit sich alleine arbeiten, sei es jetzt mit meinem Buch oder mit den Kursen, wobei da gibt es natürlich auch die Möglichkeit der Rückfrage, aber auch mit dem Buch funktioniert das bei vielen extrem gut. Ich kann mich auch an meinen Weg der inneren Kindheilung erinnern und bin den tatsächlich auch alleine gegangen, aber immer in dem Wissen, wenn ich Hilfe brauche, dann werde ich sie mir auch holen. Also man kann da auf jeden Fall alleine daran arbeiten. Wichtig ist im ersten Schritt natürlich mal die Notwendigkeit zu erkennen. Wenn man jetzt so sagt, hey, ich will mich gar nicht mit dem inneren Kind beschäftigen, ist ja schon vorbei, ich habe gar kein inneres Kind, dann macht es natürlich überhaupt keinen Sinn. Also erstens mal dieses Offensein dafür, denn es ist nun mal so, dass wir alle innere Kinder haben. Gibt es ein Sprichwort, die Welt ist voller Kinder in Erwachsenengestalt, die noch immer um die Liebe kämpfen, die sie damals nicht bekamen. Und dann ist natürlich auch notwendig, hinzusehen, wo es weh tut. Wenn ich dann so ein paar Stellen sehe, nämlich bestimmte Verhaltensmuster, wo ich eigentlich rauskommen will, bestimmte schmerzhafte Glaubenssätze, wie ich bin nicht gut genug oder alle anderen sind besser als ich oder niemand mag mich wirklich. Oder eben auch, das finde ich auch sehr ein markantes Anzeichen, wenn ich im Leben immer wieder denselben Mist erlebe. Das heißt, wenn mir immer wieder derselbe Schmerz widerfährt, wenn ich immer wieder vielleicht sogar von verschiedenen Menschen auf ähnliche Art und Weise enttäuscht oder verletzt werde. Das klingt für mich dann immer sehr nach dem Schmerzfilm des inneren Kindes, auf den, wenn du magst, ich gleich noch zu sprechen komme. Das ist auch so ein Anzeichen. Und wenn man dann diese Dinge sieht, dann spürt man natürlich auch einen Schmerz und aus dem Schmerz heraus sieht man dann oft auch die Notwendigkeit, etwas zu tun. Und tatsächlich ist mein Ansatz ja auch zuerst mal zu erkennen, was stimmt mit meinem Leben im Hier und Jetzt nicht, was habe ich für Themen, für Verhaltensmuster, für Schmerzwiederholungen, die ich angeben möchte und von da aus zurückzuschauen. Und da gibt es jetzt natürlich unterschiedlichste Strategien. Und ich würde schon sagen, dass man dazu eine Anleitung braucht. Natürlich kann man sich so ein bisschen selber zusammenreimen, woher kommt das? Aber da kommt man meistens, überspringt man einige Schritte, hat dann eine Idee, oh, das habe ich, weil der Papa immer wollte, dass ich gute Noten schreibe und der Beste im Sportunterricht bin oder so. Aber meistens fehlt auch da dazwischen ein paar Schritte, um das Ganze wirklich auflösen zu können. Also was man schon mal alleine machen kann, ist zu reflektieren, was will ich denn verändern? Und was man auch schon mal alleine machen kann, ist, so ein bisschen Kontakt mit dem inneren Kind aufzunehmen, indem man vielleicht mal sich alte Fotos von sich als Kind ansieht, die Augen schließt und versucht, dieses Kind von damals ein bisschen lebendig werden zu lassen, eine Verbindung mit ihm aufzubauen, ihm etwas Liebevolles zu sagen, was es vielleicht braucht. Also man kann sich auch mal die Frage beantworten, was hat mir denn damals gefehlt? Was wurde mir denn verweigert? Und dann mal so Notizen machen, was man damals gerne als Kind gehört hatte. Und das kann man sich durchaus dann schon in so einer inneren Vorstellung oder in einem Brief, den man tatsächlich quasi auf Papier an das innere Kind schreibt, festhalten. Liebevolle Sätze an das kleine Ich. Du bist gut genug, du bist liebenswert, du bist bezaubernd, du warst nie falsch, du warst immer genau richtig. Die dir das Gefühl gaben, dass du nicht gut genug oder nicht richtig bist. Die haben etwas falsch gemacht, aber nicht du. Also so ein paar ganz liebevolle und wohlwollende Sätze. Und dann kommt man schon ein bisschen hinein in die innere Kindarbeit und kann vielleicht auch schon den ein oder anderen heilsamen Effekt bewirken. Wenn man das aber wirklich sozusagen bis in die Tiefe machen möchte und auch strategisch, damit genau bestimmte Themen, Probleme oder Schmerzwiederholungen auflösen möchte, dann ist schon ganz gut, wenn man sich eine Anleitung holt.
Du schreibst ja auch in einem Kapitel, dass man sein inneres Kind auch stärken kann. Ich glaube, du hast gerade ja schon ein bisschen was davon beschrieben. Das heißt, dafür muss ich erstmal in eine Art Kontakt mit diesem inneren Kind in mir treten, richtig? Und dann versuchen, da auch so eine Art Kommunikation quasi aufzubauen.
Genau, es funktioniert einfach bei den meisten Menschen echt gut, wenn sie sich ihr kleines Ich, ihr siebenjähriges Ich, bildlich in so einer Visualisierung vorstellen. Und genau das, was ich jetzt erzählt habe, das wäre schon so eine Methode, eine ganz einfache der Stärkung sozusagen. In dem Buch mache ich zum Beispiel auch noch das Reparenting. Und das ist eine irrsinnig tolle Methode, weil wir uns sehr oft gar nicht stark genug fühlen in der Verletzung selbst. Wenn wir gerade vom Job nach Hause kommen und ja, der Boss hat sich irgendwie abschätzend über uns ausgelassen, dann fühlen wir uns meistens ganz klein. Wir fühlen uns meistens genauso wie das Kind von damals. Und dann diese klassische innere Kindarbeit, nämlich ich bin eine große Erwachsene und in meiner Visualisierung stelle ich mir das innere Kind vor und bin jetzt für den oder diejenige die große Stütze. Das ist dann manchmal schwierig. Das Reparenting ist ein Ansatz aus der Psychotherapie, wo quasi der Therapeut die Rolle des Mentors oder vielleicht sogar Elternteil übernimmt. Es geht da um die sogenannte Nachbeelterung. Und zwar wird einem dabei genau das gegeben, was man als Kind eben nicht bekommen hat. Wir haben sozusagen an ein paar Stellen noch immer so ein 7-jähriges, 5-jähriges, 8-jähriges Ich, weil dieses kleine Ich etwas nicht bekommen hat. Eine bestimmte Anerkennung, eine bestimmte Wertschätzung, eine bestimmte Zuneigung, das pure Gefühl von Liebe oder was auch immer. Und in der Therapie wird versucht, genau das nachzunähern, damit wir bildlich gesprochen auch in diesen Anteilen, wo wir noch verletztes kleines Kind sind, wachsen können. Und gleichzeitig muss man eben nicht selbst die Rolle des Starken übernehmen. Und in dem Buch habe ich versucht, diesen Ansatz aufzugreifen oder habe ich diesen Ansatz aufgegriffen. Es sind auch einige Audios dabei, wo man dann immer schauen kann, welche Verletzung habe ich, welche Audios sind für mich, um genau an der richtigen Stelle nachgenähert zu werden. Genau. Aber es gibt natürlich auch weitere Methoden, die man mit sich selbst praktizieren kann. Also das sind eben die Gespräche oder ein Brief an das innere Kind oder Visualisierungen. Und man kann natürlich auch indirekt daran arbeiten, wobei der indirekte Weg oft sogar der beste ist, nämlich indem man versucht, den Schmerz hinter jedem Schmerz, hinter jeder Verletzung, hinter jedem Verhaltensmuster an dir selbst, das dich nervt, ist eine Überzeugung. Und wenn man versucht, an dieser Überzeugung selbst zu arbeiten, da gibt es natürlich auch viele Wege, mit Glaubenssätzen zu arbeiten, um diese loszulassen, sei es, ich bin nicht gut genug oder kann das nicht, andere sind besser als ich oder ich bin nicht schön genug. Genau, da gibt es auch unterschiedliche Wege. In meinem Buch greife ich einen neuen Weg auf und der heißt die Gerichtsverhandlung gegen die Glaubenssätze, weil es einem nochmal ein bisschen tiefer geht in unser Unterbewusstsein, wenn wir uns das wirklich mal vorstellen, die eigenen Glaubenssätze vor Gericht zu stellen und uns dann mal die Beweiskraft dieser ansehen, weil die ist meistens ziemlich gering. Und das holt zum einen mal den Verstand auf unsere Seite, weil der dann glasklar sieht, hey, das könnte ja unwahr sein, dass ich schon mein Leben lang denke, ich bin nicht gut genug oder niemand liebt mich wirklich. Und das ist sozusagen fast so der wichtigste Durchbruch, um langfristigen Erfolg zu haben mit dieser Arbeit.
Wenn du so erzählst, was mir da gerade in den Kopf geschossen kommt, hat eigentlich, wir haben ja in den letzten Jahren auch immer wieder viel über das Imposter-Syndrom gelernt. Gibt es da eigentlich einen Zusammenhang zum inneren Kind? Also wenn mir als Kind die ganze Zeit gesagt wurde, du bist nicht gut genug, du bist nicht schön genug, du bist nicht erfolgreich genug und so weiter und so fort, dass ich das dann auch wirklich mit in mein Erwachsenenalter nehme und das dann immer wieder hochkocht?
Ja, auf jeden Fall. Also es muss ja oft gar nicht erst ausgesprochen werden, was wir oft verdrängen ist, dass ganz viele von uns ja keine schrecklichen Eltern hatten, sondern Eltern, die versucht haben, ihr Bestes zu geben und trotzdem haben wir inneren Kindverletzungen. Und ganz wichtig, das hat nichts mit Undankbarkeit zu tun, das ist ganz normal, denn die müssen jetzt gar nicht was ganz, ganz Schreckliches getan haben. Es kann auch durch Interpretation des Kindes zustande kommen. Also wenn der Papa halt immer viel gearbeitet hat und dann viel von Kollegen erzählt hat, dann kann es durchaus sein, dass das Kind sich gedacht hat, ich bin nicht wichtig, ich bin dem Papa nicht gut genug. Die Kollegen sind besser, die sind ihm wichtiger. Also es kann durchaus auch durch Interpretation zustande kommen oder einfach durch Handlungen. Ja, vielleicht wurde man einfach hier und da ignoriert, weil es eine Großfamilie war, weil die Zeit und die Energie nicht da war. Genau. Und daraus kann man auch interpretiert haben, nicht gut genug zu sein. Und dann kommt natürlich noch die Schule dazu, wo uns ja nicht gesagt wird, mit jeder schlechten Note und du bist trotzdem gut genug. Und genau so kann das entstehen, ob dann wirklich ein Imposter-Syndrom draus entsteht. Das kommt natürlich ganz auf die Erfahrungen an. Je intensiver die vielleicht waren, desto eher neigt man dazu. Ich glaube aber tatsächlich, dass da die Individualität oder auch die Genetik noch eine größere Rolle spielt, ob wir tatsächlich das so intensiv auslegen, dass wir, wann immer wir mal etwas gut machen, weil das ist ja das Imposter-Syndrom, denken, das war nur Glück, das haben wir gar nicht verdient. Aber es gibt so einen Glaubenssatz, den haben auf jeden Fall auch viele, nämlich ich habe nichts Besseres verdient oder ich habe das gar nicht verdient. Und je nachdem, wie stark das ausgeprägt ist, kann man vielleicht ablesen, ist man wirklich schon in dem Syndrom drin oder kann man das noch selbst handeln, dass man diesen Glaubenssatz schafft aufzulösen.
Wenn man sich mal so ein bisschen den Lebensverlauf einer Person vorstellt, dann wachse ich ja erstmal in einer Kindheit auf, die ich so nicht anders kenne. Das heißt, alles, was da passiert, ist für mich ja erstmal normal. Ich kann es ja nicht richtig einordnen, ich habe ja keinen Vergleich. Dann entwickelt sich das immer weiter und weiter und weiter. Und irgendwann komme ich in ein Alter, wo ich in der Lage bin, darauf zurückzuschauen, das Ganze mit dem nötigen Abstand auch zu betrachten und reflektieren zu können, auch beurteilen zu können. Wann ist denn da aus deiner Erfahrung dieses Alter, in dem man anfängt, darüber nachzudenken und dann da auch wirklich seine Schlüsse daraus ziehen kann?
Also das ist auf jeden Fall sehr unterschiedlich. Ich würde mal ganz frei heraus die Tatsache ansprechen. Nach meiner Wahrnehmung, wenn ich jetzt so meine Kunden und meine Follower anschaue, sind Frauen auf jeden Fall früher dran als Männer im Durchschnitt. Das ist jetzt natürlich die Regel. Es gibt natürlich immer wieder Ausnahmen. Und da ist es so, dass oft so dieses 35 aufwärts, manche sind auch früher dran, die Durchschnittszahl wäre, wobei ich auch Leserinnen habe, die 72 sind. Und das ist trotzdem großartig, weil natürlich ganz, ganz viele machen es nie. Also das dürfen wir nicht vergessen. Es sind ja nur ein paar Prozent, die wirklich sagen, hey, ich will aufräumen, ich will ein freieres Leben, ich will diese ganzen alten Lasten los sein und meine eigene Geschichte schreiben und nicht die, die ich irgendwie als Kind unbewusst mitbekommen habe. Also das schaffen wir eigentlich nur ein paar Prozent und eigentlich ist es dabei total egal, ob man es mit 35 oder mit 65 macht. Also es ist auf jeden Fall eine Meisterleistung. Genau, aber ich würde sagen, das ist so das Durchschnittsalter, 35 aufwärts. Kommt natürlich auch immer ein bisschen auf die Lebenssituation an, ne? Also bei Frauen ist es dann oft auch, wenn die Kinder ein bisschen größer werden, wenn endlich wieder ein bisschen mehr Freiraum da ist für sie selbst.
Das hast du vorhin schon mal werdende Eltern angesprochen, die sich um das Thema natürlich oder die sich mit dem Thema beschäftigen, weil sie vielleicht eigene Verhaltensmuster oder erlernte Verhaltensmuster aus der Kindheit natürlich nicht auf die eigenen Kinder auch übertragen wollen. Wie steht es denn auf der anderen Seite generell mit Beziehungen zu anderen Menschen, also auch romantische Beziehungen zu Partnern oder Partnerinnen? Wo spielt denn da das innere Kind rein?
Ja, das spielt da mitten rein. Also eigentlich, wenn man so einen Leitfaden schreiben würde, würde ich sagen, auf jeden Fall vor einer echten Beziehung das innere Kind heilen und auf jeden Fall, bevor man seine Kinder bekommt, das innere Kind heilen. Weil ansonsten kann es ganz schön triggerreich werden, sage ich mal. Weil wir müssen uns immer vorstellen, dass unsere erste große Liebe unsere Eltern waren. Das heißt, alles, was wir mit denen erlebt haben, haben wir als Liebe abgespeichert. Und es ist ganz natürlich, dass wir in irgendeiner Art und Weise, auch wenn wir das überhaupt nicht möchten, diese Beziehung, die wir damals zu Mama und Papa hatten, nachstellen. Das heißt, wir wählen wahrscheinlich einen Partner aus, auch wenn wir das in den ersten ein, zwei Jahren gar nicht bemerken, der irgendwo eine ähnliche Eigenschaft wie Mama und Papa hat. Das tun wir, weil es uns vertraut ist, aber dadurch, dass die Person eine ähnliche Eigenschaft und ähnliches Verhaltensmuster hat, ist es eigentlich vorprogrammiert, dass wir mit der Person wieder an ähnliche Stellen kommen, wo es weh tut, wie damals mit Mama und Papa. Und sogar wenn wir es irgendwie schaffen, dass wir quasi keinen Partner wählen, der Ähnlichkeit mit unseren Eltern hat, werden wir es trotzdem so empfinden, weil es eine Person ist, die uns ähnlich nahe ist wie damals die Eltern. Und wir werden vielleicht überempfindlich sein an gewissen Stellen. Wir werden ähnlichen Schmerz, ähnliche Enttäuschung wieder erleben und meistens gar nicht wissen, warum. Manchmal kann das richtig schlimm werden. Wir stützen uns dann vielleicht in eine toxische Beziehung, in die nächste rein, immer wieder Menschen, die uns eigentlich nicht gut tun, immer wieder das gleiche Muster, immer wieder der gleiche Verlauf oder auch in der Beziehung selbst, ja, haben wir vielleicht wieder genau dasselbe Thema wie schon mit dem letzten Partner. Und das wäre natürlich viel, viel leichter und viel, viel schöner in so einer Beziehung, wenn wir unsere eigenen Baustellen hier aufräumen würden. Und manchmal genügt es auch schon, wenn einer von den beiden da seine Trigger löst und sich mit dem inneren Kind beschäftigt. Also, weil ich oft höre, ja, aber mein Partner macht ja nicht mit. Ja, ich finde, das ist erstmals ganz, ganz irrelevant, weil erstmals geht es darum, dass du in der Partnerschaft schmerzfrei und erfüllter wirst. Und dann ist natürlich das Thema Kind. Also, wenn man sich mit vor dem ersten Kind noch gar nie mit solchen Themen auseinandergesetzt hat. Also es sind jetzt nicht die sagen, hey, ich will was tun, damit ich meinem Kind nicht den Schmerz der letzten Generationen übergebe, sondern die sich vielleicht noch gar nicht so richtig damit auseinandergesetzt haben oder wenig, die merken dann oft, dass ihr Triggermensch Nummer eins das eigene Kind ist, ja. Das einem am schnellsten und am meisten zu Weißglut bringt. Und das ist auch so ein Zeichen, dass vielleicht das innere Kind in dir schreit. Ganz oft, was ich zum Beispiel ganz oft schon erlebt habe, ist auch, dass viele Eltern ja alles für ihr Kind tun, ja, dass sie sich wirklich abrackern, um dem Kind alles zu geben. Und oftmals ist dieser Impuls keine reine Nächstenliebe, sondern es ist auch ein Impuls des inneren Kindes. Sie versuchen nämlich genau das, was sie vermisst haben, dem eigenen Kind zu schenken und merken aber gar nicht, dass es das ist, was sie vermisst haben. Und vielleicht hat das eigene Kind eine andere Liebessprache und braucht von etwas anderem mehr. Und um solche Dinge aufzulösen oder auch diese Wut, die bei vielen hochkommt, ja, wenn man eben so viel gibt und dann zeigt sich das Kind nicht dementsprechend dankbar, sondern hat vielleicht auch noch Wutanfälle oder macht weiß Gott was. Das ist auch das innere Kind, weil man eben all das gibt, was man früher nicht bekommen hat und das nicht gar nicht gesehen oder geschätzt wird. Und das ist ein wahnsinniger Schmerz, weil in dir sitzt auch ein Kind, das hat das alles nicht bekommen und sieht das jetzt mit an und dann gibt's dafür nicht mal sozusagen die große Dankbarkeit, die erwartet wird. Also da gibt's verschiedene Szenarien, warum uns die eigenen Kinder die besten Triggerlehrer sind sozusagen.
Wenn wir zum Abschluss nochmal kurz auf den sozusagen Endzustand des Heilungsprozesses eingehen. Wie sieht der denn eigentlich aus? Also bin ich am Ende im besten Fall nicht mehr verletzt in Situationen, in denen sich mein inneres Kind meldet, weil das ganz automatisch passiert? Oder habe ich dann einfach nur die richtigen Werkzeuge, um mit der Situation umzugehen, indem ich es dann reflektiere, den Schmerz stoppen kann? Weil ich habe oft das Gefühl, da redet man so wenig drüber. Auch wenn es um Experten und Expertinnen in dem Bereich geht. Man redet immer darüber, man muss es machen, man muss sich das Ganze anschauen, man kann da helfen. Aber wie sieht denn eigentlich der ideale Endzustand eines Heilungsprozesses aus?
Ja, also ich würde sagen, also das Problem dabei ist schon der ideale Endzustand. Also das ist leider nicht so wie 5 Jahre Matura oder 7 Jahre Studium und dann hat man es abgeschlossen, sondern es ist halt ein stetiger Weg der Entwicklung. Ich würde mal sagen, wenn man 3 Schritte weiter ist in seinem Heilungsprozess als vielleicht gerade jetzt, dann ist es auch individuell, woran ich das merke oder wie das aussieht, weil ich natürlich auch individuelle Muster und Verletzungen habe. Aber ich habe wahrscheinlich meine Muster erkannt und ich weiß auch, wie die Muster mein Leben sabotieren. Und ich kann wahrscheinlich immer öfter etwas anderes leben als dieses Muster. Das heißt, ich kann wahrscheinlich immer öfter Nein sagen. Mir gelingt es vielleicht auch mal, etwas anzuziehen, das meinem Mann überhaupt nicht gefällt, aber mir gefällt. Ich mache es trotzdem. Also ich habe schon so immer wieder Durchbrüche, Aber ich bin nicht gefeit davor, dass ich gerade in schwierigen Momenten wieder in mein altes Muster ganz zurückfalle. Aber auch für diese Situationen habe ich dann Skills, ja. Also wenn ich in dieses Muster zurückfalle, beschimpfe ich mich nicht selbst. Nein, ich rede mir gut zu. Ich sag, hey, schau dir an, was du geschafft hast. Sieh mal nicht ins Muster getappt. Einmal ins Muster getappt, ist das schon großartig. Und ähnlich ist es auch mit, natürlich mit den Triggern. Ich werde sie immer öfter erkennen. Ich werde aber nicht gleich anders reagieren können. Das ist unrealistisch. Das muss man wirklich üben und trainieren und dranbleiben. Und irgendwann werde ich an den Punkt kommen, wo ich merke, dass mich das gar nicht mehr so sehr verletzt, dass mich das gar nicht mehr so sehr triggert, weil ich mir so oft bewusst gemacht habe, dass es nichts mit der Situation im Hier und Jetzt zu tun hat und dass es eigentlich gar nicht die Wahrheit ist, dass ich nicht liebenswert bin. Also das finde ich eigentlich das Genialste an dem Ganzen, ja, wenn man so lange immer wieder von etwas verletzt worden ist und dann eines Tages, und das ist nicht so wow, tschack, von einem Moment auf den anderen ist es weg, aber irgendwann stellt man fest, naja, das hat gar nichts mit mir zu tun, dass mich diese Person ablehnt, das hat gar nichts mit mir zu tun. Das ist eigentlich nur ihre Sache und ich bin eigentlich total toller Mensch. Anstatt eben dieses Gegenteil, diesen Negativspirale von ich bin nicht gut genug, ich kann nicht mehr, keiner mag mich und so weiter.
Melanie, ich danke dir sehr, dass wir uns heute dieses Thema ein bisschen genauer anschauen konnten und da ja vielleicht ein bisschen besser verstanden haben, was das innere Kind eigentlich ist, was es mit uns macht und wie wir besser damit umgehen können.
Ja, sehr gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode des Goldkind-Podcasts gefallen hat, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. Unter goldkind-stiftung.com findest du weitere Informationen und hilfreiche Tipps und Tricks für die herausforderndsten Situationen des Zusammenlebens.